Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Frauensache. Mein Name ist Dina Oberle. Ich bin Autorin, Female Coach, Mama, was auch immer ihr wollt. Ihr wisst, ihr findet hier viele verschiedene Themen rund um die Frauengesundheit, um die Frau. Und ja, ich freue mich heute. Ich bin nicht alleine. Ich habe jemanden mit dabei. Hi Beatrice. Schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank, Sina. Schön, hier zu sein.
Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Ganz kurz so, du begleitest Frauen. Wie und was da deine Arbeit ist, da kommen wir gleich nochmal genauer drauf. Ich möchte kurz sagen, wie ich auf dich gekommen bin.
Gerne.
Und weil es ist so, dass ich dir noch gar nicht lange folge, aber als ich dich dann gefunden habe, dachte ich, okay, perfekt. Die Frau, die muss ich bei mir haben und ich will da mehr wissen. Und deswegen, ich bin jetzt auch ganz noch bei dem Thema, über das wir gleich sprechen, völlig neu. Und es passt aber so gut zu mir und meiner Arbeit und somit auch natürlich zu den Zuhörerinnen, dass ich glaube, dass das eine ganz, ganz wertvolle Folge wird. Du stellst dich gleich nochmal in Ruhe vor. Aber ich habe eine Freundin, die bei der Antonia, die ja auch schon ein paar Mal bei mir im Podcast war, in der Ausbildung ist. Und dort hattest du wohl eine Session. Und sie hat
genau,
mir dann,
Webinar. Mhm.
Genau, und sie hat mir geschrieben, hat gesagt, okay, Sina, du musst dir die angucken. Das ist genau, das passt so gut zu uns, weil wir auch sehr stark einfach über dieses Thema Weiblichkeit sprechen, über gerade jetzt auch, weil sie jetzt gerade Mama wurde und ich jetzt seit 2 Jahren schon Mama bin. Und wir so arg einfach uns austauschen, dass es Momente gibt im Mama-Sein, vor allen Dingen kurz nach der Geburt, wo so viele Themen hochkommen.
Oh ja.
Und es hat mich so überfordert. Ich war so, okay, ich hatte so eine romantische Vorstellung vom Wochenbett und habe mir das alles so ausgemalt und dachte so, ich lasse mich bekochen und dann werden wir nur kuscheln und so. Und dann kam da plötzlich wie eine Ohrfeige rechts und links und ich dachte so, was passiert hier? Und es kamen sehr viele Themen hoch, die ich nie kannte, sehr viele Ängste, die ich auch selber nie getragen habe. Also als ich dann auch ein Gespräch mit meiner Mama rausgestellt hat, okay, das sind ihre Themen oder vielleicht auch die Themen meiner Oma. Und ich habe sie aber so stark gespürt. Und kann ich gerne nachher noch was dazu sagen. Aber erstmal, darum wird es gehen. Wir werden viel über die Weiblichkeit sprechen, viel über vielleicht ja auch Mama-Wunden.
Gerne, ja.
Weibliche Organe, welche Rolle sie da spielen und stell dich einfach mal vor. Ich freue mich sehr auf dich auf jeden Fall.
Dankeschön, Sina. Also das, was du jetzt gerade angesprochen hast, das Mama-Werden und so vor etwas zu stehen, etwas anzusehen in sich, worauf man gar nicht vorbereitet ist. Ich glaube, das war tatsächlich auch so ein bisschen die Initiierung zu meinem Weg. Mhm. Also als ich zum ersten Mal Mama wurde vor 7,5 Jahren, so alt ist mein größter Sohn, da hat sich, glaube ich, ganz viel in mir aktiviert. Also ganz viele Wunden, so das, was du gerade erzählst, aber auch meine Weiblichkeit. Mhm. Ich glaube, ich hatte vorher nicht so einen Kontakt zu ihr. Und durch die Kinder oder durch meinen ersten Sohn war da auch einfach so ein innerer Antrieb in mir, Dinge herauszufinden und zu heilen und ja, irgendwie mehr ich zu sein, ganz bei mir zu sein. Und ich hatte ganz oft, genau wie du, das Gefühl, ich stehe neben mir, was ist eigentlich los? Oh, ich bin hier in irgendeiner Blase. Ja. Also genau, ich stelle mich auch noch mal vor. Also ich bin Beatrice, ich komme aus Hamburg, ich habe 2 Söhne, die sind 7 und 5. Und genau, mit meinem Mann wohnen wir hier in Hamburg schon immer, aber wir haben auch Wurzeln in Peru. Und das ist deswegen wichtig, weil sie ein großer Teil meiner Arbeit sind. Ich begleite ja Frauen. Ich begleite sie in Bezug auf die Weiblichkeit, auf die Gebärmutter. Das hat sich so ergeben, weil das ein Ruf ist. Mhm. Also ich begleitete Frauen einfach in ihrem Leben. Und dann war der Ruf so stark oder ist der Ruf so stark von den Frauen, sich mit ihrem Zyklus zu verbinden, mit diesem, was ist eigentlich Weiblichkeit und wieso bin ich da so blockiert? Und dann kamen immer mehr dazu auch tatsächlich körperliche Beschwerden der Gebärmutter, ne, mhm. oder Verlust von Kindern und so. Und in dieser Arbeit arbeite ich auch spirituell, also aus einer anderen Perspektive. Nicht so sehr das Körperliche, sondern vor allen Dingen die Gefühle, die Emotionen und die nehme ich sozusagen als Energien wahr. Deswegen ist diese, wenn ich erzähle, ist es immer für einige eine neue Perspektive, aber meist gerade Frauen haben da einfach diese Intuition und sagen so, ja, irgendwie das stimmt. Und gerade das, was du gerade sagtest, nur wenn man dieses Gefühl hat, wieso, bevor mein Kind geboren wurde, da wurde ich nicht so krass wütend. Und wieso ist das plötzlich da? Woher, wieso kommt das? Und gerade bei so meinem niedlichen Baby, wieso sollte ich jetzt so wütend oder so verzweifelt sein? Ja. Und meist verstehen dann, ne, wird es dann so klar, dass da noch mehr Verbindungen sind zu unseren Müttern oder Ahnenden, zu uns selbst, als die, die wir sehen können oder mit unserer Logik verstehen können. Und genau, das ist so meine Arbeit.
Wie sieht so ein Tag aus bei dir in Bezug auf deine Arbeit? Also machst du viel online auch oder hast du Kurse oder bist du auf Instagram, einfach damit wir da so ein Verständnis haben?
Also ich habe in Hamburg haben wir einen Praxisraum, mein Mann und ich, den teilen wir uns. Und es hat sich aber in den letzten 2 Jahren so ergeben, dass es einfach vor allen Dingen online viel ist und sich, Frauen aus Österreich und Schweiz und so natürlich dazu getan haben. Und dann arbeite ich so in Einzelbegleitungen online per Zoom. Aber was ich auch gemerkt habe, und das mache ich so gerne, in meinem Gebärmutterheilungskreiskurs, da ist man eben in einem Kreis von Frauen. Das sind meistens nur 13. Mhm. Und das ist so besonders, weil sich da noch mehr Wunden zeigen innerhalb der Frauen. Denn wenn eine Frau von ihrem, sagen wir mal so ganz simpel, von ihrem Tag erzählt und wie sie sich gefühlt hat mit ihrem Kind, und die nächste erzählt von einem Streit mit der Mutter und wie traurig sie plötzlich ist oder wütend, dann berührt es uns alle und wir heilen zusammen. Und deswegen finde ich diese Kreise so, so kraftvoll. Und ich nehme an, deswegen ploppen hier auch gerade immer mehr Frauenkreise hervor. Stimmt, ja. Oder? Immer mehr Frauen suchen so nach dieser Schwesternverbindung oder ja noch über das Freundinnensein hinaus, so eine Seelenverbindung. Und das habe ich so entdeckt für mich eben online. Genau, und auf Instagram bin ich aktiv, aber tatsächlich so phasenweise sehr aktiv und dann ein bisschen weniger, so wie es auch mein Alltag mit den Jungs, mit den zwei wilden Jungs, wobei die sind eigentlich super sensibel, aber auch wild, weil die das zulassen. Genau. Und so ist dann der Tag, ist super unterschiedlich. Und ich war noch vor 4 Jahren war ich Lehrerin, Beamtin und habe das.
Gab es eine ganz schön krasse Veränderung für dich?
Ja, genau. Genau, so ganz, ganz viel innerlich gearbeitet und habe dann letztes Jahr die Beamtenurkunde zurückgeschickt, sozusagen.
Ja. Spannend. Ich erzähle so ein bisschen mal von mir und dann kannst du ja einfach dein Wissen mit reingeben oder deine Erfahrung. Also, wie ich es jetzt vorher schon kurz gesagt hatte, der Kinderwunsch war da, also ich wusste immer, ich will Kinder haben. Ich wollte immer mehrere Kinder haben, weil ich selber Einzelkind bin. Und das fand ich immer ganz fürchterlich und deswegen wollte ich immer auch, ich hatte immer so diesen Wunsch nach einer großen Familie. Ist aber ganz arg aus einem Mangel entstanden, weil ich es einfach nicht hatte. Deswegen wollte ich es halt immer, wollte ich das einfach für mich kreieren. Und dann mein Partner und ich haben uns dann entschieden, eben okay, ja, wenn man sagen kann, man ist soweit, man ist bereit, es ist immer so ein bisschen, okay, jetzt schon, doch nochmal warten und doch nochmal. Und dann haben wir aber gesagt, okay, nee, wir versuchen es jetzt. Und dann hat es auch ein bisschen gedauert, weil ich mir ultra Druck gemacht habe. Das sind natürlich auch Prozesse, wo man erstmal reinwachsen muss. Ich dachte, gut, Sina, du kennst dich doch, damals war ich noch ganz stark eher auf dem körperlich-weiblichen Aspekt, das heißt, okay, Nährstoffe, Darm, Leber, alles muss irgendwie ready und fit sein. Und das Mentale war noch gar nicht so in meinem Fokus, auch in meiner Arbeit. Und das war auch der Weg dorthin, wo ich immer mehr gemerkt habe, okay, Sina, dieser Druck, den du dir aufbaust und diese Themen, die da vielleicht noch im Raum stehen, die solltest du vielleicht lösen, bevor du Mama sein willst oder bevor du auch ja in diese Kinderwunschzeit gehen möchtest. Und das habe ich dann gemacht und ich konnte mir den Druck echt gut rausnehmen und dann hat es auch wirklich sehr schnell geklappt. Das war auch schön zu sehen. Meine Schwangerschaft war mega. Ich konnte mir super viel einfach super viel, also fast alles selbstbestimmt entscheiden. Ich hatte dann auch eine Hausgeburt und es war einfach perfekt so, wie es war.
Sein darf auch.
Ja, absolut. Und dann kam das Wochenbett. Und da gab es so ein paar Momente, bis wirklich, ich glaube, meine Tochter jetzt wirklich anderthalb wurde, also sie ist jetzt zwei, wo ich echt, also die Zeit fand ich heftig. Ich habe mir das alles so ein bisschen romantischer vorgestellt. Ich dachte immer, ja, das kriegst du alles hin, weil ich krieg viel neben so nebeneinander hin. Also ich bin sehr Multitasking. Aber was so ein Kind mit sich bringt, keine Ahnung, war mir einfach nicht bewusst, dass da nochmal ein ganz eigener Charakter kommt. Dass es eben nicht einfach nur ein Endprodukt ist, sondern wirklich ganz, ja, ein ganz eigener Charakter. Und auch diese Themen zwischen meinem Partner und mir und wie man sich dort als Eltern neu kennenlernt und diese ganzen Themen, die eben auch bei mir hochkamen, fand ich so interessant. Und gerade im Wochenbett war es so die ganze Zeit dieser Wunsch nach meiner eigenen Mama. Aber das konnte sie nicht so richtig, also ich hatte ein Bild von meiner Mutter, das ich gern gehabt hätte, aber sie als Person hat das so nicht erfüllt. Ich habe immer so diesen Wunsch nach so einer sehr warmen, ruhigen, in sich ruhenden Frau gehabt, wo ich mich einfach wie so in den Schoß fallen lassen kann. Und das war, da habe ich mich so sehr nachgesehnt und ich habe das immer wieder, ja, habe ich mich gefreut, wenn sie dann kam und dann habe ich halt gemerkt, okay, sie hat halt ihre Muster. Die hat viel Fürsorge gebracht, aber eher in, okay, ich mache die Wäsche, ich mache die Küche, ich koche. Also viel, ja, in ihrem Muster halt, wie sie ist. Und ich kannte das ja, aber ich hatte die ganze Zeit die Illusion und diesen Wunsch nach etwas anderem. Aber das konnte sie so nicht erfüllen. Und das hat mich so traurig gemacht. Ich habe immer mehr gemerkt, dass ich so, mein Körper sagt, okay, du bist jetzt erwachsen, du bist jetzt Mutter. Und mein Inneres hat gesagt, aber ich will jetzt Kind sein.
Ja, ich bin jetzt meine Mama.
Genau. Und das fand ich so schlimm, wirklich. Das fand ich so schlimm. Und das ging dann aber so mit der Zeit, wo vor allen Dingen, als dann auch ein Alltag hier reinkam und als ich gemerkt habe, gut, ich krieg das hin und so. Aber es war immer unter diesem Aspekt, ich muss das alles alleine schaffen. Ich muss das machen. Und ich fand, dieser Druck war so enorm. Und ich weiß nicht, wie es andere, also ich weiß es, dass es vielen anderen Müttern so geht, aber es ist bestimmt, gibt es auch andere, denen es anders geht, aber dieses Thema auch mit dem Partner. Also das erste Jahr war er hat halt einfach sein Leben so weitergelebt und ich dachte so, oh Gott, und für mich verändert sich alles. Und auch das fand ich ultra schwierig. Und erst jetzt ist es wirklich so, seit sie zwei ist, dass er wirklich aktiv mit ihr auch Dinge unternimmt, wo er sich das Vertrauen auch selber gewonnen hat. Davor, ich habe, bis sie zwei Jahre alt war, auch gestillt. Das war auch noch mal ein Aspekt. Da war es natürlich noch mehr auf mich bezogen, auch die Nächte und so. Und ich wollte es auch alles gar nicht abgeben, das muss ich auch sagen.
Ja.
Und genau, so, also einfach meine zwei Jahre in Kurzversion, aber immer wieder ganz viele Verletzungen einfach hochgekommen sind.
Mhm. Ja. Da fällt mir so viel zu ein und gleichzeitig würde ich auch jetzt genau wie es mir ergangen ist, denn es ging mir eigentlich auch so, aber mit anderen Themen und es ist so spannend, denn also jede Geburt beziehungsweise die erste, ne, das erste Kind ist vor allen Dingen sowas wie eine Initiierung, also so ein Wandel des Inneren.
Ja.
Also ich glaube, in dem Moment, wo eine Frau schwanger wird, hat sie nochmal Zeit, diesen Wandel, wenn sie das denn bewusst machen kann, zu erleben. Und in dem Moment, wo wir gebären, gebären wir uns selbst und werden zur Mutter, ob wir nun innerlich bereit sind oder nicht. Denn so vielen von uns geht es ja auch so, dass wir nicht vorher alles geheilt haben. Und das ist tatsächlich das, was viele Frauen sagen. Die sagen dann, ich fühle mich so schuldig, weil jetzt habe ich hier mein Baby und ich hätte doch all das, was ich jetzt lese oder höre, hätte ich das bloß vorher gemacht. Und, ne, oder umgekehrt dann auch, die sich ein Kind wünschen und dann noch, ja, aber ich muss noch dies anschauen und das. Und natürlich ist das ein so schöner Weg, wenn man das machen kann, wenn man so weit ist und wenn man merkt, ach, hier ist etwas mit meiner Mutter oder hier ist etwas mit meinem Partner oder so wie du, so super bewusst, ne, dass das aus dem Mangel erst herauskam, dieses ein Stall voll Kinder sozusagen. Mhm. Und uns ist es aber nicht immer bewusst. Also ich war nicht so bewusst und habe das im Nachhinein bemerkt. Und deswegen habe ich auch andere nach der Geburt meines ersten Sohnes mit ganz anderen Dingen zu tun gehabt. Bei mir war das nicht so sehr dieses, also meine Mama soll jetzt da sein, sondern ich hatte ganz viel Schuld. Ganz viel Schuldgefühle hatte ich. Also so dieses nicht genug zu tun, obwohl ich ja alles getan habe, was ich konnte. Ne? Stillen, Dasein, tragen, ne? Nähren. Ja. Aber das war etwas, was ich gar nicht greifen konnte. Das war plötzlich da. Und also was passiert, also aus meiner Sicht, aus der Sicht, aus der ich arbeite, ist es so, dass die Urvölker wahrscheinlich vieler Völker, aber die Urvölker der Anden sagen, dass die Mamas mit den Babys durch zwei goldene Verbindungen oder Bänder miteinander verbunden sind und über diese Bänder sozusagen Emotionen und die Emotionen als Energien weitergegeben werden. Und in dem Moment, wo wir unser Baby vor uns sehen, ist es, als würden wir uns als kleines Kind vor uns sehen. Und das ist das, was du erzählst. Und das aktiviert so sehr in uns dieses innere Kind wieder. Also sind wir plötzlich dieses innere verletzte Mädchen und die kleine Sine, die kleine Beatrice, die eigentlich was ganz anderes brauchen. Und es spiegelt sich meist genau das, was wir als Kind so gesucht haben. Und das, was du sagst, diese bedingungslose Liebe von der Mama, die wünscht, also eigentlich habe ich niemanden kennengelernt, der die so bekommen hat, weil wir diese bedingungslose Liebe, so sagen das die Urvölker, und so lebe ich mittlerweile, das hat in mir so viel verändert, ist in dem Fall Mutter Natur oder Pachamama, wie sie in den Anden sagen, weil unsere Mamas natürlich ihre eigenen Themen haben. Und das eben geben können, was sie geben. Und es hilft uns dann so sehr, so eine Verbindung wieder herzustellen, ne, zur Urweiblichkeit und zur Natur, so wie die unsere Ahnen auch gelebt haben. Wir haben einfach so im Einklang mit sich und der Natur gelebt und hatten dieses Urvertrauen und fühlten sich in sich so geliebt. Sie fühlten sozusagen diese Verbindung zu ihrer Essenz. Und ich glaube, das ist das, was wir gerade wiederfinden, indem wir uns fragen, woher kommt denn jetzt dieses Gefühl? Und indem wir uns das fragen, indem uns unsere Kinder auch all das spiegeln und uns sozusagen dabei helfen, das anzuschauen auch.
Total. Mit bedingungsloser Liebe geht es da auch um das Thema Erwartungen? Weil das kommt gerade bei mir ganz oft hoch, dieses, also gar nicht jetzt, ja gut, weiß nicht, ob es jetzt in Bezug auf meine Tochter ist, aber ich kann es in Bezug auf meinen Partner sehr gut sagen. Weißt du, immer dieses, wenn er das und das macht, dann bin ich glücklich. Wenn er im Haushalt hilft, wenn er ein toller Papa ist, dann haben wir eine gute Beziehung, sonst nicht. Und da ist ja immer eine Bedingung dran geknüpft.
Ach so.
Das meine ich. Also einfach, oder eine Erwartung ja auch. Also das heißt, oder bei Kindern, wenn, gut, das habe ich jetzt nicht so arg hier bei uns zu Hause, aber als Beispiel, man hört ja auch immer so, oh, du bist jetzt aber brav, oh, das ist aber du bist ja total, total lieb, total brav. Das ist ja auch eine Bedingung. Und dann kommt die Liebe. Dann ist man, aber wenn meine Tochter irgendwie einen schlechten Tag hat, na gut, ich kann das hier echt nicht so sagen, weil ich da sehr bewusst drauf achte. Aber ich glaube, ich habe oft das Gefühl, wenn ich jetzt auf Spielplätzen bin oder so, dann ist halt das wird halt einfach nicht gern gesehen, wenn ein Kind mal rebelliert oder schreit oder halt sich auf den Boden schmeißt. Und dann ist es gleich, wird es irgendwie schnell abgestraft und halt nicht mit Ruhe und Liebe da reingegangen, weil die Erwartung nicht erfüllt wurde, dass es eben jetzt brav ist.
Ich glaube, die Erwartungen, die wir haben, sind ganz doll daran gebunden, was wir selbst schon erlebt haben. Mhm. Also so dieses Unterbewusstsein lenkt unsere Erwartung, glaube ich, ganz doll, solange wir sie noch nicht einmal angeschaut haben und nochmal drüber nachgedacht haben, muss ich jetzt eigentlich mein Kind dafür loben, dass es was ausschneiden kann, oder kann ich einfach sagen, oh, du kannst jetzt schneiden, und es kann sich selbst dafür für seinen Erfolg freuen und wird nicht nur für das gute Tun geliebt. Ne?
Ja.
Also,
ja.
Und so beim Partner ist es ganz häufig so, dass wir uns jemanden suchen, der so, der natürlich dem entspricht, was wir uns wünschen, was wir erwarten, unseren Bedingungen. Und dann stellen wir plötzlich fest, irgendwann, na, das sind aber vielleicht doch Dinge, die ich mir anders wünsche. Ganz häufig spiegeln sie, das hört sich ein bisschen komisch an, aber häufig spiegeln sie tatsächlich dann das wieder, was wir als Kind mit unserem Vater auch erlebt haben. Also die Emotion. Nicht der Mensch muss gleich sein, sondern ne, wenn ich suche mir einen Mann, der super aufmerksam ist und der dann auch im Wochenbett, der dann alles macht, kocht und putzt und alles gibt und so da ist und trotzdem fühle ich mich dann allein. Wie kann das sein? Der macht ja nichts falsch, der macht doch alles, was er kann. Und wie kann es sein, dass ich mich plötzlich, einfach weil ich jetzt Mama bin, plötzlich fühle ich mich so tief allein? Ja. Und häufig ist das eben, sind das diese Aktivierung dieser Wunden oder der Dinge, die wir schon erlebt haben als Kind. Ne? Dass der Papa war vielleicht nicht also körperlich nicht anwesend oder emotional auch nicht anwesend. Und in diesem Moment fangen wir oder fängt unser Unterbewusstsein wieder an, daran zu denken, sozusagen. Und wir rufen, ne, kannst du mir mal zuhören? Und ich wünschte mir, würdest mir mehr in die Augen sehen oder mich mehr in den Arm nehmen. Und dann kommen diese ganzen Erwartungen und wir ziehen und zerren und ziehen und zerren, sei es an einer Mutter oder am Partner oder am Kind. Und am Ende gehen wir da aber so ein bisschen aus der Selbstverantwortung. Ne? Also wir gucken, was macht der nicht? Und eigentlich ist es eben das, was wir so hochgestellt haben. Aber wenn wir uns mit uns, ne, wenn wir mit uns so in der Liebe sind oder im Reinen, was auch immer für Worte wir da verwenden, selbst einen hohen Selbstwert haben. Aber ich glaube, oder so sage ich das so gerne, ich glaube, du auch. Das heißt, wenn wir mit der Liebe verbunden sind, so mit uns im Reinen sind, und dann lösen sich Erwartungen manchmal auch auf.
Finde ich wirklich ein richtig guter Punkt und habe ich bei mir ganz arg gemerkt, was bei mir so ein bisschen das Thema war. Also ganz simples Beispiel. Mein Partner kann sich identisch gleich verhalten an einem Tag und am anderen Tag. An dem einen Tag bin ich einfach cool mit mir, habe meine Arbeit, die ich unfassbar liebe, weiß, was ich mit mir anfangen soll, fühle mich nicht einsam. Kann er von mir aus nichts im Haushalt machen, stört mich nicht, mache ich mit links mit. Am nächsten Tag kann irgendwas passiert sein, dass ich ich weiß ja auch, es kann natürlich auch zyklusbedingt sein, dass ich mir dann irgendwas mich nach etwas anderem sehne, was ich vielleicht gerade nicht definieren kann und der Partner natürlich dann auch nicht weiß in der Regel. Und plötzlich geht's dann los. Und dann sehe ich das und das und dann sehe ich das noch. Und das finde ich so krass. Und ich habe das ganz stark mit meiner Arbeit. Das heißt, wenn ich meine Arbeit habe, dann bin ich einfach, das ist für mich wie Balsam. Also ich genieße das so, ich mache das so gerne. Das tut mir gut. Und jetzt kam unsere Tochter und dann konnte ich das alles nicht mehr so machen. Und dann ging's halt los. Dann war ich einfach in der Schieflage. Und das eben nicht nur mal an einem oder zwei Tage, sondern wirklich sehr, sehr lange. Phasenweise natürlich. Es gab auch immer wieder tolle Tage, aber ich sag mal so, das erste Jahr war eigentlich mehr oder weniger nur so gestaltet. Und dann fand ich es halt schwierig, dann zu akzeptieren, dass mein Partner eben ja, dass diesen Mangel nicht füllen kann. Er kann das nicht, das weiß ich. Aber in dem Moment war ich so stark einfach in diesem Mangel drin und in dieser Schieflage. Und es hat sich angefühlt, als würde ich jeden Tag meinem Leben hinterherrennen. Und das, was ich brauche, kann ich nicht tun. Und es hat ja auch dann nichts, also mir wurde dann immer oft gesagt, auch so von Bekannten oder Freundinnen oder auch manchmal von meinem Partner, ja, du kannst nicht alleine sein. Das stimmt nicht. Also es war wirklich so, ich wäre gern allein gewesen, aber mein Kind war ja da.
Ja.
Und das hatte ich so stark. Und ich muss dazu sagen, jetzt, seit sie zwei ist, wir haben auch eine Au-pair. Es klappt wunderbar. Und ich spüre, und wahrscheinlich auch mit dem Abstillen, muss ich sagen, weil das gerade, ich stille jetzt seit 3 Wochen nicht mehr, ist natürlich auch alles neu für uns hier. Aber seitdem habe ich das Gefühl, okay, wow, ich kann abends mal weg. Ich kann wirklich mal 4-5 Stunden was machen. Und es hat sich so viel verändert. Und jetzt kommt aber meine innere Stimme. Was ist mit dem zweiten Kind?
wieder
Und ich denke mir nur so, oh mein Gott. So, und jetzt bin ich in einem Dialog mit mir selber. Weißt du, jetzt kommt Intuition, Verstand, Angst, es kommt alles durcheinander und ich fühle mich wieder so, wie als würde ich kurz vor wieder diesem ersten Jahr stehen. Und ich muss sagen, ich glaube, dass ich da noch sehr, sehr viel Negatives, negativ behaftet habe und das noch nicht so richtig bereinigen konnte und davor deswegen so Angst habe. Und aus dem Aspekt, deswegen habe ich das vorher gesagt, mit diesem Wunsch nach einer großen Familie, wo ich dann jetzt sage, vielleicht doch lieber ein Einzelkind. Aber dann denke ich, okay, Sina, dann bist du dann irgendwann mit 80, 90 da und dann hast du total viel vielleicht in deinem Job erreicht, aber bist du dann happy? Weißt du, so denke ich und das ist nur ein Chaos in meinem Kopf. Also du merkst schon.
Weißt du, so ein bisschen, also da gibt es so zwei Dinge. Ich bin auch so gerne, ich könnte auch alles zerdenken und aufschreiben. Ich finde, aufschreiben tut so gut. Mhm. Also Listen und so.
Ja.
Aber am Ende kann man so viel darüber nachdenken und so viele Meinungen sich anhören. Und es gibt irgendwann einen Moment, für mich ist er immer in der Natur, also wenn ich natürlich für mich bin auch oder sei es zu Hause, aber in so einem Moment, wo ich mich wirklich mit mir verbunden fühle,
ja,
wo es dann so ein Ja oder ein Nein gibt und es kommt, wie man so sagt, aus dem Bauch heraus, ich würde immer sagen aus der Gebärmutter heraus, weil da unsere Intuition liegt, diese Verbindung zu etwas, was wir gar nicht erklären können, wo wir eben Leben empfangen und da geht es dann nicht mehr um die Logik. Ja, wie viele Frauen fragen sich, oh, ich möchte noch ein Kind, aber finanziell geht das eigentlich gar nicht. Und manche entscheiden sich trotzdem dafür und es ergibt sich einfach alles. Und das ist ja auch nicht logisch, denn da ist zum Glück ja unsere Intuition größer. Und das darf dann beides natürlich sein. Und es kommt dann noch etwas, was du vorhin ja schon angesprochen hattest, so ein bisschen mit den Ahnen. Mhm. Also dieses, dass man manchmal denkt, ja, aber woher kommt denn das? Oder wieso ist es für mich? Wieso fühlt sich das für mich und für die Nachbarin? Die geht mega darin auf, vielleicht in diesem ersten Jahr. Das gibt's ja auch. Also und dann, wo dann noch ein Kind kommt und noch eins und noch eins. Und es ist manchmal so schön anzusehen. Und manchmal denkt man, wieso kann die das? Und wieso ist es für mich anstrengend? Und wieso bin ich so erschöpft und will eigentlich nur alleine mal zu Buten oder zu irgendwie in den Laden? Genau, so mit den Frauen und bei mir selber habe ich einfach so, habe ich ganz, ganz doll meine weibliche Ahnenlinie angeguckt. Mhm. Nicht so sehr, also das können wir machen, nicht so sehr logisch, also ich bin nicht losgegangen und habe alle interviewt und aufgeschrieben, sondern das kann man auch machen, das hilft, sondern ich habe mich einfach auch so mit mir und meinen Gefühlen verbunden. Ne? Ich habe mich hingesetzt, vor eine Kerze meditiert oder einfach im Bett. Manchmal kommt man in so eine gute Verbindung und fragt sich, woher kommt eigentlich dieses Gefühl, mich so eingeengt zu fühlen, wenn ich zu Hause bin mit meinem Kind?
Ja.
Oder woher kenne ich dieses Gefühl oder die Angst davor, meinen Job oder das, was ich liebe, aufgeben zu müssen oder an einen Rand schieben zu müssen für ein Kind, obwohl ich gleichzeitig so gerne Mama bin. Mhm. Und diese Antwort finde ich nicht in meinem Leben. Und ich finde sie ganz vielleicht bei meiner Mutter. Aber vor allen Dingen, wenn ich so ein bisschen was über meine Großmutter, Urgroßmutter weiß, oder das muss ich noch nicht mal, wenn ich weiß, wie es Frauen vor Hunderten von Jahren ging, dann wissen wir alle, dass die Frauen tatsächlich ihre Träume nicht ausleben konnten. Dass diese Frauen die Kinder bekommen haben, weil es eben so war.
Ja.
Dass diese Frauen für den Haushalt zuständig waren. Und wir wissen nicht, ob sie nicht dort noch ganz viel Kreativität in sich hatten oder ganz viele Ideen, etwas im Dorf zu verändern oder eine Gruppe zu führen oder kreativ zu sein oder etwas, eine Firma zu gründen, also zu weben, was auch immer. So viele Frauen vor uns mussten das unterdrücken. Mhm. Zudem natürlich die ganzen schweren Dinge, ne? Also wie viele Stimmen wurden unterdrückt von Frauen, konnten eben nicht das machen, was sie wollten. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Wunde. Und das ist diese Angst und dieses sich eingeengt fühlen. Und ich glaube auch, dass daraus so ein bisschen dieses entstanden ist, dieses feministische, wir wollen gleich sein und wir wollen genauso Karriere machen und, ja, und Kinder haben. Und natürlich können wir das, aber wie fühlen wir uns dabei? Also was will unser Herz eigentlich? Und immer noch mal gucken, genau, agiere ich jetzt aus diesem Gefühl heraus, dass meine Ahnen sozusagen, die das alles nicht ausleben konnten, die tatsächlich unterdrückt wurden, die nicht sie selbst sein konnten, lebe ich das in meiner Angst, nur wenn ich überlege, ob ich ein zweites Kind möchte, oder ist es, oder verbinde ich mich wirklich mit mir und meinem Herzen und kann zum Beispiel sagen, ich schöpfe auch aus der Kraft meiner Urgroßmutter, die vielleicht 8 Kinder hatte und in Freude mit denen zusammen war. Also es geht ja beides, ne? Wir haben ja beides in uns.
Absolut. Ja, ich finde das so spannend und da passiert, also nur durchs Zuhören passiert so viel und es wird einem irgendwie so viel klar, dass manche Themen, dass da eine Angst ausgelöst wird, die du vielleicht im Alltag gar nicht so bräuchtest. Also die kommt dann einfach so hoch und du kannst sie nicht einordnen. Es fühlt sich aber an, als würde sie zu dir gehören. Ja. Und als hättest du jetzt wirklich, müsstest du aktiv Angst haben. Aber vor was müssen wir schon Angst haben?
Ja.
Also.
Und es ist so schön. Also wenn man, was kann man dann tun? Ne? Die Frage ist immer, okay, was, jetzt habe ich die Angst. Ich habe eine Angst entdeckt und ich habe bei mir so viel Angst entdeckt. Oh Gott. Und der erste Schritt ist meistens der schwerste, nämlich da reinzufühlen. Also oft können wir mir vom Kopf her sagen, ja, ich habe Angst davor, dass es finanziell nicht klappt. Ich habe Angst davor, dass das mit meinem Partner vielleicht, nur wenn das ist ja auch so eine große Veränderung in der Beziehung. Oh, also darüber reden wir auch viel zu wenig. Also auf jeglicher emotionaler und sexueller Ebene reden wir so wenig darüber. Ja. Und was wird das bedeuten? Ne, zieht er sich vielleicht weiter zurück oder was? Oder habe ich dann noch weniger Lust auf Nähe vielleicht? Mhm. Also es sind ja auch Ängste. Und die können wir mit unserem Verstand, mit unserem Kopf so sagen und erfassen, so wie wir jetzt gerade drüber reden. Aber der nächste Schritt ist ja, mich hinzusetzen und da reinzuführen und einmal diese Angst zu spüren und zu gucken, was passiert eigentlich in mir, wenn ich das mal zulasse. Ne, dieses, ich kann die Augen schließen, wenn ich das mal zulasse, was passiert da in mir? Und meistens kann man dadurch, dass man diesen Gefühlen eine Stimme gibt, ne, also wenn es dazu kommt, zum Beispiel, dass man weinen muss oder schreien muss oder was aufschreiben muss, in dem Moment, wo man dieser Angst eine Stimme gibt, also dieser Ahnen, ne, die vielleicht weint, weil sie so gerne eigentlich was anderes machen wollte und vielleicht nicht Mutter von 9 Kindern sein wollte oder beziehungsweise noch etwas anderes daneben wollte, wenn wir diesen eine Stimme geben, dann bedeutet das für uns nachher so viel Freiheit. Also das zu schaffen, eine Angst so in Liebe umzuwandeln, ist, deswegen gehe ich diesen Weg so gerne. Es ist so schön. Also für mich selbst war das so eine große Heilung oder zu sehen auch wieder. Es ist, als würden die Frauen so ein bisschen aufrechter gehen, aber nicht aus Stolz oder weil sie irgendwas geschafft haben, sondern weil es einfach so eine Auflösung von Ängsten ist. Und ich glaube aber, das ist auch ein Weg. Das ist ja jetzt nicht so, ich habe es bemerkt und dann ist alles wieder okay, sondern es ist ein Weg. Und der erste ist immer zu gucken, was berührt mich denn da und welche Fragen stelle ich mir? Wo zweifle ich? Und wo sind die Ängste?
Und vor allen Dingen glaube ich, dass man auch Dinge einfach zurückgeben kann an Ahnen. Also ich hatte das mal mit meiner Oma, die nicht mehr lebt. Das war aber so eine Art Stammbaumaufstellung. Es war jetzt weniger energetisch. Das war dieses, okay, wie hat die gelebt? Ja, es war nicht direkt eine Familienaufstellung. Es ging eigentlich darum, den Stammbaum anzuschauen und zu gucken, wie ist, wo was passiert. Was passiert schon energetisch mit dir auch? Wo zieht sich jetzt hin? Eher so Mutterseite, Vaterseite. Bei wem bleibst du irgendwie hängen? Aber es war jetzt nicht so eine richtig energetische Thematik, sondern schon eher faktisch. Also wann haben die gelebt? Was war da? Wie ist die Situation gewesen? Aber schon allein das war ein gutes Verständnis für mich, um auch zu verstehen, okay, da da ist irgendein Thema mit meiner Oma, die zwar jetzt nicht mehr lebt, aber irgendwas hat es bei mir ausgelöst oder mir übergeben. Und durch dieses Erklären, was da passiert ist, dass sie zum Beispiel mit 16 geflohen ist, ganz alleine und solche Geschichten, ja. Das macht ja was. Wenn du dich da versuchst reinzuversetzen, verstehst du den, also es ist ja diese Empathie, du verstehst diesen Mensch einfach. Mhm. Trotz allem ist deine Wut und du denkst, warum hast du das nicht gelöst? Warum muss ich das jetzt machen? Wieso muss ich das jetzt? Und das aber zurückzugeben, das fand ich sehr schön und das hat wirklich viel, viel bei mir bewegt. Ich wollte jetzt auf was anderes hinaus. Das finde ich einen wichtigen Part auf jeden Fall, auch dieses bewusst zu werden, du musst nicht alles lösen hier, was irgendwie mal passiert ist. Du kannst vieles auch einfach im Hier und Jetzt nicht lösen, aber du darfst es einfach zurückgeben. Selbst wenn diese Personen nicht mehr leben, haben die vielleicht noch ihre offenen Aufgaben, ihre offenen Pakete und sind froh über dieses Paket, dass sie es wieder haben. Weil das ist ja auch ganz oft so, also ich merke das oft in meinen Coachings, die ich habe oder auch mit den Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, da sind so viele Themen mit der Mutter und dieses, ich kann sie nicht alleine lassen, sie braucht mich und. Und es sind so Pakete, die haben wir so an uns gerissen und wollen diese Aufgaben für die Menschen lösen oder auch für den Partner. Und das macht aber den oder die Gegenüber so unfähig, weil sie gar nicht in ihre Verantwortung kommen kann. Und das finde ich ein ganz wichtiger Aspekt, auch mal bei sich anzugucken, wo nehme ich denn diese Themen her? Also nehme ich die alle zu mir, weil ich denke, ich kann sie kontrollieren, ich kann sie lösen? Oder darf ich einfach auch loslassen und sagen, ihr macht das schon, ihr könnt es schon regeln. Das macht einen wirklich viel, viel leichter. Also auch gerade in Bezug auf das Hier und Jetzt und eine Partnerschaft zum Beispiel oder auch auf Kinder, die eigenen Kinder. Kannst du mir... Du sprichst in deiner Arbeit sehr oft von Gebärmutterheilung. Was bedeutet das für dich? Also wie müssen wir das verstehen? Und du hast vorher auch gesagt, dass da die Intuition liegt. Vielleicht kannst du da ein bisschen noch was zu sagen. Ja,
genau. Also es ist einfach eine neue oder eine andere, eine neue alte Perspektive sozusagen. Mhm. Also so ein bisschen wieder die Rückverbindung zu dem, was unsere Ahnen alle wussten. Mhm. Nämlich, dass die Gebärmutter nicht einfach nur ein physisches Organ ist, sondern dass da noch viel mehr passiert. Ich sage dann tatsächlich energetische Gebärmutter. Und damit meine ich, dass wenn wir uns vorstellen, dass wir dort Leben empfangen, also ein Baby, das auch eine Persönlichkeit hat, ist da ja noch ein bisschen mehr als einfach nur der Körper und ein Charakter, sondern manchmal sprechen wir von der Seele, von der Essenz und von diesem Funken, ne, in jedem. Und darum geht es, also dass die Gebärmutter über das Physische hinaus ganz, ganz, ganz viel in sich ist. Also bei den Urvölkern heißt es, ist es ein Tempel, ist es der Tempel, wie so ein Portal zu den Dimensionen, zur Vergangenheit, zu unserer eigenen Vergangenheit. Und das können wir vielleicht auch ein bisschen wissenschaftlich schon erklären, wenn wir uns vorstellen, dass ich in der Gebärmutter meiner Mutter war, die in der ihrer Mutter und so weiter und über das Blut und über die DNA Dinge weitergegeben werden, dann ist es ja ganz klar, dass wir auch was von unseren Ahnen mitnehmen. Mhm. Nur darüber hinaus ist es so, dass wenn wir im Bauch unserer Mama sind und die Mama beispielsweise einen Verlust erleidet, also dass ihre Mutter verstirbt vielleicht und sie in so einer Trauer ist und dieses Gefühl der Traurigkeit so in sich trägt, dann nehmen wir das als Baby in diesem Moment schon auf. Also wir sind einfach so verbunden, dass wir diese Gefühle spüren. Aber natürlich erinnern wir uns jetzt nicht daran. Aber es gibt ein Gedächtnis sozusagen. Und dann spreche ich immer von Energie. Und wie äußert sich das beispielsweise, wenn wir nachher größer werden und uns ganz schnell mit diesem Gefühl der Traurigkeit verbinden und nicht verstehen, warum? Und wir können nicht verstehen, warum wir recht schnell in Phasen kommen, in denen es uns nicht gut geht. Und dann ist ein großer Teil dieser Arbeit, das sagtest du eben auch, ist diese Mutterwunde in so verschiedenen Ebenen. Also eine ist eben, wie ging es eigentlich meiner Mutter mit mir in der Schwangerschaft? Und es ist so spannend und Achtung, dann guckt man auch ganz schnell bei sich, wie ging es mir eigentlich in der Schwangerschaft mit meinen Kindern? Und es ist ganz wichtig, da wertfrei zu bleiben, sondern das einfach zu beobachten und wahrzunehmen. Und in dem Fall ist die Gebärmutter, gilt so als Tempel, als der Ort, in dem wir unsere Kreativität entwickeln, unsere Schöpferkraft und unsere Intuition. Und in dem Moment, wo wir sie wieder aktivieren, nur was heißt das? Bei uns, bei ganz vielen Frauen, ist sie natürlich dadurch, dass wir ganz stark noch unsere Weiblichkeit ablehnen, beispielsweise durch den Satz, oh, ich habe jetzt schon wieder meine Tage, wie nervig. Dadurch lehne ich ja schon einen ganz großen Teil, nämlich dieses zyklische Sein in mir ab. Das ist eine Ablehnung der Weiblichkeit und die Ursache liegt natürlich auch wieder, ne, in den vergangenen Jahrhunderten, in denen die Frauen all das unterdrücken mussten, ja, verstecken mussten und das Blut, das Tabu war. Dadurch sind unsere Gebärmütter so voller Schmerz. Deshalb, und da arbeite ich so viel mit, deswegen haben so viele Frauen Menstruationsschmerzen. Ne? Ich gucke nicht so sehr aus der körperlichen Sicht, sondern aus der emotionalen Sicht. Also jeder Schmerz ist sozusagen eine Botschaft der Gebärmutter. Schau mal hier hin. Und da guckt man vor allen Dingen in die Mutterwunde oder in die der Ahnenden. Mhm. Und so ein Beispiel dafür, das finde ich ein bisschen ein schweres Beispiel, aber erhält manchmal so etwas, um etwas zu verstehen. Wenn man sich vorstellt, dass unsere Großmutter oder Urgroßmutter ein Kind verloren hat in der Schwangerschaft oder zwei oder mehrere. Und ich habe dann irgendwann einen Kinderwunsch, aber irgendwas in mir möchte gleichzeitig nicht. Und ich kann nicht sagen, warum. Oder es kommt tatsächlich auch dazu, zu einem Verlust. Dann sagt man, aus energetischer Sicht ist das sowas wie eine Fortführung einer Wunde. Und du hattest eben gesagt, es ist so wichtig, die Dinge zurückzugeben. Ich muss mir nicht immer alles mitnehmen. Manchmal passiert es aber, wir wollen das ja nicht, wir suchen uns das ja nicht aus, dieses Gefühl. Und wir suchen uns ja auch nicht aus, dass da so eine Wunde ist oder dass irgendetwas sich wiederholt. Und ich arbeite dann, also ich arbeite viel mit Ritualen, also mit dem Unterbewusstsein oder mit Heilreisen. Und dann geht es vor allen Dingen darum, nicht mit in Kontakt mit allen Ahnen zu gehen, um Gottes Willen. Das ist gar nicht unsere Aufgabe. Aber wenn schon diese Verbindung zu einer bestimmten Ahnen da ist oder zu einem bestimmten Gefühl oder einem Vorfall, dann kann ich diese Ahnen befreien und mich dadurch auch. Also das wieder die Liebe. Ne? Ich kann dieser Frau erzählen, dass es heute nicht mehr so ist wie damals. Ich kann sie befreien von diesem Schmerz und ich kann ihr auch zuhören. Das hört sich zwar komisch an, aber ich kann ihr zuhören, wie schmerzhaft das war, was sie erlebt hat und kann dadurch in mir diese Wunde lösen und kann mich von diesem Gefühl befreien. Und dann kann sozusagen jede ihres Weges gehen und hat so ein großes Stück Heilung gemacht. Aber das sage ich auch immer, ich finde, das ist so eine große Verantwortung. Ich muss nicht hingehen und jetzt einen Stammbaum machen und gucken, wie ging es der, und weil ich öffne dadurch auch Türen und nachher verbinde ich mich mit all diesen Dingen und das ist sicher nicht unsere Aufgabe, so wie du sagst. Ne? Und genau, das ist so, Gebärmutter ist eben dieses wunderbare Portal oder dieser Tempel, den wir in uns tragen, indem wir schöpferisch sind. Und schöpferisch, weil wir Babys bekommen können. Aber was ich noch auch so schön finde, auch spirituelle Kinder sozusagen. Also unsere Projekte und Ideen, wenn wir besonders kreativ sind. Also du, Sina, du bist ein schönes Beispiel. Du arbeitest, hast so sehr mit deinem Zyklus gearbeitet und das zeigt sich, du bist in der Liebe, du bist kreativ, du bist in der Fülle. Und das ist aber der Inbegriff der Weiblichkeit. Die Urvölker sagen, dass die Frau oder die Weiblichkeit steht für Fülle, für Kreativität, für Intuition, für Vision. Nur warum haben wir das nicht? Weil da noch so viele Wunden sind, sozusagen in der Weiblichkeit. Und ja, nun leider schleppen wir die so ein bisschen mit. Und dann, ja, so ein bisschen ist es für mich auch so, dass wir eher die Chance haben, das aufzulösen. Und deswegen glaube ich auch, dass so viele Krankheiten im Moment, ne, rund um die weiblichen Organe auftreten. Also ich habe da nichts mit der Medizin zu tun, sondern es ist einfach eine andere Perspektive. Und so oft zeigen diese Frauen einfach, da sind so emotionale Wunden, nur sie wurden nicht gehört auf dieser Ebene.
Mhm. Ja. Also ich finde das gerade auch so spannend mit diesem Kreativen. Und ich glaube, deswegen fühle ich mich auch so wohl in meiner Arbeit, weil ich da das Gefühl habe, dass ich wirklich dort in der absoluten Balance bin. Das tut mir so gut und es geht dabei nicht um Geld verdienen, nicht um irgendwie, ich muss. Mhm. Was bei mir interessant ist, wenn ich keine Ideen habe, habe ich keine Ideen. Dann versuche ich nicht aus irgendeiner Macht heraus jetzt irgendwas zu kreieren. So, dann passiert einfach eine Weile nichts. Und dann kommt wieder was. Das kann sein, dass ich nur ein Buch aufschlage, ich lese 3 verschiedene Wörter und ich kriege irgendwie so einen Impuls. Mhm. Und das ist diese absolute weibliche Energie, die ich dann spüre. Und dann nutze ich diese männliche Energie, die ich dann als Balance nutzen kann, um in die Umsetzung zu gehen. Um zu gucken, okay, was brauche ich jetzt? Wie kann ich das machen? Da fällt mir das ultra leicht, deswegen ist das auch meine Oase. Mhm. Kann ich das mit meiner Tochter noch nicht? Okay. Da habe ich nicht diese Balance. Da habe ich immer das Gefühl, ich kriege diese weibliche Energie da nicht rein, sondern bin zu sehr im Tun. Das heißt, ich setze mich mit ihr hin, versuche zu spielen.
Ja.
Und denk aber, okay, was könnte ich jetzt eigentlich noch machen? Ich könnte jetzt noch aufräumen, ich könnte noch das. Und dann werde ich nervös und dann ist es einfach nicht schön. Ich will das ja nicht.
Ja.
Ich würde so gern gelassen sein, so gern locker sein in Bezug auf meine Tochter, so wie ich es in meiner Arbeit machen kann. Aber da denke ich immer, okay, nein, was kann ich jetzt, was habe ich jetzt gerade heute nicht geschafft? Und das stresst mich so. Und das ist natürlich erst seit 2 Jahren so richtig präsent. Meine Arbeit habe ich schon länger, da konnte ich mich schon so reinfühlen und habe da natürlich auch meine Prozesse gehabt. Aber was meine Tochter betrifft, das ist wirklich was. Und das Schlimme ist, das tut mir so weh, weil ich will das nicht. Da schreit in mir was, schmeiß alles weg und tanz mit deiner Tochter irgendwie barfuß in der Wiese rum. Weißt du, dieses Bild, das habe ich so krass vor Augen, dieses gelassene, ja, harmonische Bild einfach. Und dann kommt so diese Stimme. Okay, Sina, aber du kannst das erst machen, wenn der Rasen gemäht ist. Du kannst das erst, wirklich, ist Wahnsinn. Da merke ich das ganz krass. Das heißt, da fehlt die weibliche Energie bei mir im Muttersein.
Das ist so spannend, denn du sagtest ja vorhin auch, dass du dir im Wochenbett dann in Anführungsstrichen diese bedingungslose Liebe deiner Mutter gewünscht hast.
Ja.
Genau diese, ja. Dass sie dich die ganze Zeit umarmt, dass sie da ist.
Genau.
Und das ist genau das, was du jetzt gerade gesagt hast. Und es ist genau das, was passiert. Ja. Und mir genauso und so vielen, dass in dem Moment, wo wir Mutter sind, ploppt halt all das auf, was wir uns so sehr von unserer Mutter gewünscht haben. Beziehungsweise auch das, was wir nicht bekommen haben. Und ich glaube, ich habe irgendwann mal ein Video dazu gemacht, weil es genau mein Thema war. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Ich setze mich mit meinem Sohn hin, da war er noch kleiner, und spiele 5 Minuten und dann werde ich so müde. Und ich bin, mein Mann, der schläft, weißt du, der setzt sich aufs Sofa und schläft gefühlt sofort nach einer Minute im Sitzen ein. Und ich nicht.
Ja.
Aber da könnte ich sofort einschlafen und dann mache ich es mir immer mehr gemütlich auf den Boden. Und denke dann, oh Mann, das kann doch nicht wahr sein.
Ja.
Oder ich dachte dann, als er noch kleiner war, ich 1, 2, 3, das waren echt genau diese Jahre, wo das so doll in mir aufgetaucht ist auch. Was sich in mir gezeigt hat oder auch immer wieder in den Frauen, die ich dann begleite, ist, das ist das, was ich vorhin sagte. Ich sehe praktisch die ganze Zeit vor mir das kleine Mädchen, das ich war.
Ja,
und das Unterbewusstsein funktioniert halt so. Wenn es in einer Situation ist, dass es kennt, in dem es sich unwohl fühlt, dann will es da raus. In dem Fall willst du dann Rasen mähen. Und ich in meinem Fall möchte weggehen und schlafe ein, sozusagen. Und was ist es, woran erinnert uns das? Wahrscheinlich, also ich bin an diesen Weg gegangen und habe mich mit all diesen Gefühlen verbunden und tiefste Traurigkeit, weil da so ein Gefühl war von, ich bin alleine. ich war nie alleine. Meine Mutter war immer da und die hat sicherlich alles gemacht. Aber es ist ein Unterschied, ob ein Mensch emotional da ist,
ja, voll.
Oder
und das
physisch.
War bei mir auch nicht so.
Und ja. Ich bin auch emotional immer in der Küche sozusagen aufräumen und hier noch was machen. Und mein Mann und ich glaube, das war ich ähnlich. Ne? Wir sind praktisch immer zu Hause oder viel, weil wir auch von zu Hause am Computer sind, so viel zusammen. Aber ich glaube schon, dass wir auch diese Wunde noch tragen, nämlich dieses immer sich wegbeamen in Gedanken oder im Gefühl. Und das spüren die Kinder und das spiegeln die mir auch. Das spiegeln die mir jetzt auch der Große, ne, der ist so ganz doll Mama-Kind, weil ich mir sicher bin, dass ich in diesen ersten Jahren häufig so weg war oder an Gedanken, in anderen Gefühlen. Mhm. Ohne das zu wollen. Und dann kommt natürlich dieses, oh Gott, ich habe so ein Schuldgefühl, das macht mich so traurig, das, was du sagst.
Ja.
Und wenn das hochkommt, dann sage ich mir immer, also eins, dann kann ich, wenn ich Zeit habe, wenn ich mir diese Zeit nehme, dann atme ich tief durch und sage mir, in dem Moment, wo ich jetzt hier in eine Schuld gehe, und wenn ich mich jetzt schlecht fühle, dann spürt er das auch, weil die Kinder immer eine Verlängerung sind von uns, wenn sie noch klein sind, so bis 7 Jahre, dann passiert Folgendes, und zwar, dass er sich verantwortlich fühlt dafür, dass ich nicht gut drauf bin. Und das geht ganz schnell den Kindern so, und das erinnern wir vielleicht von uns auch, dass wenn Mama irgendwie komisch war, also traurig uns vielleicht nicht gezeigt hat, dann haben wir immer gedacht, habe ich was gemacht oder ist was? Oder man will die Situation wieder schön haben. Und das sind immer die Momente, wo wir, vor allen Dingen Mädchen, beginnen, Verantwortung für die Mama zu übernehmen. Also die Mama von der Mama zu sein, ohne dass irgendjemand das möchte. Aber das sind so Strukturen, die sich wiederholen. Und der erste Schritt ist das, sich bewusst zu werden. Und ich glaube, Schuld ist, nur dieses Traurigwerden ist nicht der Weg, sondern auch da in der Liebe für sich selbst zu sein. Ich mache das jetzt so gut, wie ich kann. Und was ich auch mache, ist, ich rede ganz viel mit meinen Kindern. Manchmal, also so, ne, wenn sie mir zuhören oder während sie spielen, aber sogar manchmal, wenn sie schlafen. Und ich gehe hin und sage dann sowas wie, weißt du was, ich war heute so in Gedanken, weil ich war so ein bisschen traurig und habe deswegen wahrscheinlich dich gar nicht so richtig gesehen heute. Morgen nehme ich mir Zeit für dich und dann nehme ich mir 10 Minuten. Das ist ja ganz kurz, aber das sind herausfordernde 10 Minuten manchmal.
Mhm.
Also mit die ganze Zeit so hier und jetzt. Und indem wir das verbalisieren, was da in uns geschieht, lösen wir so diesen... Nehmen wir die Kinder aus der Verantwortung. Ne? Ja. Oder ich bin traurig, aber das ist nicht dein Gefühl. Das ist meins. Ich kümmere mich um mich. Also das mit meinem, genau, dieses Mama-Sein ist für mich auch immer wieder so ein großes Thema, an mir zu arbeiten und zu gucken, was ist jetzt der richtige Weg. Ich glaube, es gibt auch gar keinen richtigen. Wir finden gerade alle Frauen finden gerade wieder den Weg zu dem, wie es sein darf, in der Liebe und so in den Strukturen, in denen wir gerade leben.
Ich finde aber, dass das so einfach, das ist die Ursache. Und ich glaube, wo wir Gefahr laufen, ist halt dann einfach nur an der Oberfläche rumzutüfteln. Das heißt, wir teilen uns anders mit unserem Partner auf. Wir arbeiten weniger, wir machen länger Elternzeit. Also das ist alles so, okay, dann haben wir ja mehr Zeit. Aber die Zeit, also dann sitzen wir mehr Zeit ab.
Ja.
Und das ist, glaube ich, genau dieser Punkt. Und danach spüren wir aber trotzdem am Ende vom Tag nicht diese Erfüllung und haben trotzdem das schlechte Gewissen.
Ja.
Und dann denken wir, jetzt bin ich doch schon 3 Jahre zu Hause und arbeite nicht.
Ja.
Und trotzdem habe ich ein schlechtes Gewissen. Wie kann das sein? Und das ist aber genau das, weil es ging nicht tiefer.
Mhm.
Man hat sich diese Frage nicht gestellt, was ist es denn wirklich?
Mhm.
Und das finde ich mega, mega gut, dass du das so gerade einfach nochmal auf den Punkt gebracht hast. Das
ist richtig, richtig gut. Es ist so schön, so tief zu gehen. Und manchmal ist es aber auch echt, das ist auch die größte Herausforderung, muss man auch einfach sagen. Ne? Also
ist so, aber noch größer ist die Herausforderung, sein Leben lang das so zu machen.
Ja.
Das ist ja noch viel schmerzhafter.
Ja. Und die Motivation ist auch, also wenn man Kinder dann hat, ne, dann ist die Motivation
absolut.
Auch, sind es auch die, wenn man sieht, was es mit ihnen macht, ja.
Voll. Oh, ich danke dir so sehr. Ich wirklich danke dir so sehr für diese Folge. Ich bin, wir haben Sonntagabend jetzt gerade, am Mittwoch geht die Folge live. Und ich bin so froh, dass es jetzt irgendwie Sonntagabend ist. Ich weiß auch nicht, ich habe noch nie am Sonntagabend den Podcast gemacht. Aber ich weiß, das passt gerade so gut zusammen, weil ich jetzt weiß, hier ist schon alles ruhig. Normalerweise mache ich die vormittags oder so, weißt du, den Podcast, okay. Und dann gehe ich gleich in das Leben rein wieder. Yeah. Und jetzt habe ich einfach noch so ein paar Minuten oder eine halbe Stunde oder auch eine Stunde für mich, weil die Kleine schon schläft und mein Freund Fußball guckt, alle sind versorgt. Und ja, wo ich jetzt einfach da nochmal echt reingehen kann. Und das brauche ich jetzt richtig, das spüre ich. Also vielen, vielen Dank für deine Worte, für deine Arbeit. Und sag mir doch jetzt bitte noch, gibt es irgendwas, was bei dir gerade ansteht, wo man sagen kann, okay, dieses Thema ist meins, da kann ich irgendwie mit dir gemeinsam diesen Weg gehen, oder hast du 1:1 oder was sind da deine Angebote?
Genau, ich mache auf jeden Fall 1:1 Betreuung per Zoom oder auch hier in Hamburg. Ich bin da so ein bisschen eingebunden noch mit den Kindern und deswegen hatte ich ja vorhin gesagt, mache ich vor allen Dingen den Gebärmutterheilungskurs. Der geht jetzt am Freitag, am 23. September schon los und ein paar Plätze sind da auch noch. Und der ist wirklich, wirklich sehr, sehr kraftvoll. Also das, was da mit den Frauen, wie die sich verändern, ist einfach so schön. Aber es ist nicht alles bunte Farben und happy, sondern das sind wirklich tiefe Prozesse. Also da guckt man sich wirklich ganz tief an. Und es ist natürlich auch ein spezielles Arbeiten. Wir arbeiten mit Ritualen, mit der Natur, mit Heilreisen. Aber wunderschön, gerade wenn man diese, ja, wenn man diese Wunden mit der Mutter spürt oder mit den Ahnen, dann, wenn man eigene Kinder hat und nochmal in dieses Gefühl reingehen möchte, was ist jetzt eigentlich meins? Na, alles ist meins, weil ich lebe es ja aus. Aber was kann ich denn in mir noch befreien? Also genau, das ist das, was ich mache. Und ich bin auch auf Instagram aktiv, aber es ist genau wie bei dir. Ich habe manchmal diese Phasen, wo ich ganz kreativ bin und schreiben mag und mich zeigen mag. Und jetzt waren wirklich 2 Monate, wo ich einfach so gut wie nichts gemacht habe, ich wollte nicht. Und dann ist es auch okay, es passiert nichts. Und es ist einfach, das ist echt schön und es ist gut, das so zu leben. Deswegen, genau, freue ich mich immer über die da zuschauen oder in der Telegram-Gruppe, wo ich immer noch so ein bisschen mehr teile, weil ich das da nicht umschmücken muss, sondern meine Sprachnachricht reingebe.
Ja, cool.
Genau.
Und der Kurs, wie ist, also sind das Videos, sind das Live-Sessions? So, wie läuft das ab?
Der Kurs geht über 6 Monate und sind Live-Sessions, genau, per Zoom, alle 2 Wochen. Und dann gibt es zusätzlich eine Telegram-Gruppe und die begleite ich auch recht eng. Also da passiert ganz, ganz viel durch dieses Teilen. Und bei den Live-Sessions, da mache ich immer einen Part, wo es um ein bestimmtes Thema geht. Und dann machen wir meist noch eine Heilreise. Es gibt immer einen Frauenkreis sozusagen integriert, wo jede Frau sich öffnen kann in so einem geschützten Raum und Rituale der Urvölker. Und da passiert wirklich ganz viel Heilung. Und ich freue mich immer über jede Frau, die dazukommt.
Tja, cool. Ich schaue mir das an. Du hast eine Webseite, oder?
Genau, ich habe eine Webseite, deineweiblichekraft.de. So heiße ich auch bei Instagram und Telegram und so weiter.
Genau. Schaue ich mir direkt an und verlinke es. Und
danke schön.
Für diejenigen, die jetzt die Folge später hören als den 23., du bietest das immer mal wieder an, oder wie machst du das?
Biete das so ein- oder zweimal im Jahr an.
Okay.
Genau, und ein paar einige andere Themen, heilige Sexualität, es wird einen Kurs geben im Oktober, ja, auch super, cool. Super schön. Und immer das, was ich gerade so kreiere, was mir so kommt.
Ja, finde ich cool. Genau. Ja. Schön. Tausend Dank, Beatrice.
Danke dir. Das war so ein schönes Gespräch, wirklich.
Voll. Danke. Vielen, vielen Dank. Und ich verlinke, wie gesagt, alles. Schaut bei Beatrice vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Folge. Und danke an dich, Beatrice, für deine wundervolle Arbeit. Und Ja, wir wünschen euch noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Und wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Tschüss!
Tschüss!